Hallo und herzlich willkommen zu unserem MySport Podcast.
Der Podcast der Meeting Incentive, Congress und Eventbranche zu aktuellen internationalen Themen und für Veranstaltungsplaner.
So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren MySport-Podcast-Folge. Heute nehmen wir euch mit in das lauschig-flauschige Österreich. Dort besuchen wir Thomas Cagnari. Thomas Cagnari ist Inhaber der Agentur Cash, the Brand Experience Company. Und man kann bei ihm sagen, vom Lord of the Board hin zum Event- und Marketing-Profi. Nun, Thomas und sein Team entwickeln jährlich ein Trendpaper, welches so die Trends aufgreift, die zu erwarten sind. Und das Trendpaper 2024 ist in der Tat extrem spannend. Anlass genug für uns, einen Plausch mit dem Thomas in Österreich zu führen. Wir wünschen euch wie immer an der Stelle viel Spaß und viel Vergnügen. So, lieber Thomas Cagnari, herzlich willkommen hier zu einem MySport-Podcast-Pausch. Ich freue mich ganz besonders, dass wir beiden zusammengefunden haben, denn wir haben uns mehrfach über soziale Medien ausgetauscht, LinkedIn und auch andere Plattformen. Und bevor wir hier richtig ins Thema einsteigen, sei so lieb, stell dich doch einmal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du, wo kommst du her und was bietest du so an?
Ja, hallo lieber Peter, vielen lieben Dank für deine netten, einleitenden Worte. Ja, wir kommen uns eigentlich schon seit Jahren immer wieder über die diversesten Social-Media-Kanäle über den Weg und mich freut es immer wieder, wenn ich von dir lesen kann, weil du einfach so ein fundiertes Wissen hast und die Branche auch immer wieder zum Netzwerken animierst. Vielen lieben Dank schon mal von meiner Seite auch, dass du da so aktiv bist und danke auch für die Einladung hier. Ja, mein Name ist Thomas Cagnari, ich komme aus Österreich, geboren im Burgenland, deshalb auch mein ungarischer Name. Und ich beschäftige mich eigentlich schon mein ganzes Leben lang mit dem Thema Marketing, mit dem Thema Events und habe mit 17 Jahren begonnen, Snowboard-Events in Österreich zu organisieren. Snowboard-Trainings für Snowboarder, die wirklich den professionellen Weg gehen wollen, die erfolgreich werden wollen. Und warum habe ich das gemacht? Ich war selber Snowboarder, war aber im Snowboardsport nicht so erfolgreich wie in dem, dass ich die Snowboard-Events organisiere. Und so habe ich eigentlich mit relativ jungen Jahren, noch bevor ich eigentlich meine Schule beendet habe, begonnen habe, Events zu organisieren. Was war das große Learning? Das große Learning war, ich habe damals knapp 1 Million Schilling noch, das war noch bevor wir den Euro bekommen haben, 1 Million Schilling im Jahr mit Snowboard-Events umgesetzt und am Ende des Jahres ist quasi null übrig geblieben, wirklich null. Und ich habe mir damals gedacht, hey, das ist eigentlich voll mein Ding, Snowboarden ist mein Sport, Events ist das, was man taugt, aber wenn man damit kein Geld verdienen kann, dann ist es jetzt auch nicht so richtig cool. Das heißt, ich habe da eine Lösung gesucht und zur damaligen Zeit, das ist jetzt doch schon ein paar Jährchen her, war es nicht so einfach, dass es da Fachhochschulen oder Universitätslehrgänge zum Thema Eventmanagement gegeben hat. Und habe dann etwas gefunden, da war Eventmanagement so ein Nebenfach. Da habe ich gedacht, okay, da gehe ich jetzt mal hin. In einem Pionierjahrgang, wir waren die Ersten. Und das Lustige dabei war, es hatte da nicht einmal noch Vortragende gegeben. Und nachdem ich der Einzige war, der in irgendeiner Weise mit Events schon was zu tun gehabt hat, haben sie mich gefragt, ob ich da Kontakte habe zu Vortragenden. Und so habe ich dann eigentlich zu meinem Studium meinen Vortragenden selbst irgendwie dazugeholt auch. wirklich super tolle Vortragende, sehr geschätzte Eventmanager, die ich heute auch sehr, sehr schätze noch, die sehr erfolgreich im Business sind. Wie zum Beispiel auch ein Herwig Stracker, der zum Beispiel die Nummer 2 oder unter den Top 2 in der ATP weltweit ist, der auch in Stuttgart das ATP-Turnier macht, in Wien das große ATP, in Mallorca. Das waren auch Leute, von denen ich sehr viel lernen durfte und habe dann meine Karriere fortgesetzt bei SummerSplash. SummerSplash, die größte Matura-Reise Europas zur damaligen Zeit mit über 11.000 Leuten im Jahr. Wir haben wie ich begonnen habe, 2.500 Leute bei den Reisen gehabt. Ich habe dann begonnen mit Social Media bei Events. Ich war einer der ersten überhaupt im deutschsprachigen Raum, der auf StudiVZ Social Media Kampagnen gemacht hat. Und wir haben damals Events mit 5000 Leuten über StudiVZ Kampagnen gefüllt. Wir haben Spring Break nach Europa geholt, haben Spring Break Kampagnen über StudiVZ gemacht. Habe dann über Facebook eine Community mit 350.000 Menschen aufgebaut, wo es nur um Event ging. Und irgendwann sind wir dann draufgekommen, okay, wir müssen diese Events irgendwie finanzieren, haben da Sponsoring aufgebaut und natürlich diese Firmen, die sind dann hergekommen und gesagt, hey, Sponsoring ist gut und schön, aber wer setzt das alles um, wer macht das alles für uns? Und so ist eigentlich meine jetzige Agentur Cash entstanden, dass wir gesagt haben, hey, diese Big Brands, die haben ein Problem, ja, die wollen überall dabei sein, aber sie haben niemanden, der ihnen die ganze Arbeit macht. Und so haben wir eigentlich quasi Cash the Brand Experience Company gemacht. Das heißt, wir machen Marken in der Zielgruppe erlebbar. In Form von Events, in Form von Promotions, in Form von digitalen Touchpoints, Live-Touchpoints, immersiven Touchpoints. Und diese Agentur habe ich jetzt seit über 12 Jahren und wir dürfen sehr, sehr tolle, große internationale Marken betreuen. Und teilweise haben wir Kunden, so wie Coca-Cola, schon seit 12 Jahren. Das heißt, wir arbeiten da immer nachhaltig gut. Das liegt mir sehr, sehr am Herzen. Und ja, wir unterstützen einfach Marken dabei, dass sie in der Zielgruppe erlebbar sind. Zu den klassischen Social-Media-Aktivitäten, zu den klassischen Online-Aktivitäten, zu den klassischen ja, Above-the-Line-Aktivitäten.
Klasse. Also sowas... Ich finde, das sind gleich mehrere Punkte. Zum einen, da stelle ich gerade fest, wir haben eine ganz ähnliche Herangehensweise, vor allem auch Vergangenheit. Du hast es mit Snowboards-Events, by the way, ich wollte immer mal Lord of the Boards werden und Snowboard fahren lernen. Das ist mir bisher noch nicht gelungen. Das kann man vielleicht aber auch noch mal irgendwann mit Mitte 50 starten, hoffe ich zumindest. Das Zweite ist das, was du halt mit Sportevents gemacht hast. Das habe ich seinerzeit mit Musikveranstaltungen gemacht. Ansonsten ist das wirklich ein relativ identischer Lebenslauf, so von der Entwicklung her. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich ein bisschen auch umgehört und ich kenne natürlich Cash, ich finde den Namen auch irgendwie klasse. Ist das eigentlich so österreichisch für Cash?
Nein, das ist relativ unkreativ. Das sind eigentlich nur die Anfangsbuchstaben der Gesellschafter, also KE für Kenyeri und SCH für Schütz. Das ist mein Geschäftspartner, der Lukas, mit dem ich quasi Cash gegründet habe.
Der Name ist dennoch genial. Ihr seid im Thema Brand Experience nicht irgendjemand, ihr seid bekannt. Ich finde das ganz toll, was ihr macht. Und wie ihr aufgestellt seid. Und du hast mir kürzlich in einem weiteren Online-Plausch, den wir hatten, hast du mir dann ein White Paper, ein Trendpaper zugeschickt. Verrätst du so ein bisschen den Hintergrund? Was hat es damit auf sich und wie kam das zustande?
Genau. Also seit 2017 eigentlich sammle ich Trends. Ich sammle einfach bei allen Events, wo wir weltweit unterwegs sind, wie könnten sich Trends entwickeln und was bedeutet das für uns? Wir sind überall unterwegs, wir waren auf verschiedenen MICE-Events, wir waren von Las Vegas, wir waren in Stockholm, wir waren in Deutschland bei vielen und überall nimmt man quasi immer so Neuigkeiten mit, Trends mit. Ja? Und ich bin vor 2017, habe ich mir gedacht, hey, ich muss das irgendwie alles zusammenfassen, zum einen einmal für unsere Mitarbeiter intern, damit die einfach immer am neuesten Stand sind. Und dann hat ein Mitarbeiter zu mir damals gesagt, hey, warum machst du das eigentlich nur für uns? Du könntest ja das ja auch veröffentlichen jedes Jahr. Und bin dann hergegangen und habe diese Trends zusammengefasst. Einfach am Anfang war das einfach wirklich ein White Paper, also ein weißer Zettel mit ein bisschen Text drauf. Und ja, in den letzten Jahren ist das immer mehr zu einem richtigen Dokument geworden. Mittlerweile ja, warten eigentlich schon sehr viele Medien immer am Anfang des Jahres und sagen, hey Tommy, wann schickst du uns wieder die neuesten Event-Trends, weil wir wollen darüber schreiben und berichten. Und ja, es steckt da sehr viel Arbeit drinnen, das alles erstens einmal zusammenzusammeln, das aufzubereiten. Und wir nützen das sehr stark eben, ja, über solche Podcast-Themen zu sprechen. Wir nützen das intern für Schulungen und wir schicken das natürlich auch allen unseren Kunden, damit die einfach wissen, okay, wenn wir jetzt neue Konzepte machen, wenn wir Ideen vorschlagen, warum machen wir das überhaupt? Warum muss man sich als Marke mit solchen Themen überhaupt beschäftigen? Und ja, so sammeln wir die 10 Trends jedes Jahr zusammen.
Ich habe die 10 Trends gesehen und mein erster spontaner Gedanke war, auf den Punkt, tatsächlich auf den Punkt. Da ist jemand, der genau erkannt hat oder auch erkennt, worauf es tatsächlich in Sachen Trends 2024 und darüber hinaus ankommen. Das sind 10 Trends, ich habe sie hier vor mir. Es geht um die KI-Event-Revolution, es geht natürlich um das Thema Nachhaltigkeit, was definitiv ein Fokusthema 2024 sein wird. Sprechen wir noch drüber. Wir reden über Pop-Ups, Brand-Experience-Trends, wir sprechen Evententscheidungen aufgrund von Daten statt Erfahrung. Finde ich persönlich ein sehr spannendes Thema, gerade weil eben die KI in der Transformation der Suchmaschinen, die einfach stattfinden wird, ohne dass wir uns dagegen wehren können. Also es wird da kein Entweder-Oder geben. Es geht einfach weiter. Also genauso wie du heute keinen Schwarz-Weiß-Fernseher mehr neu kaufen kannst, spielt natürlich die Daten eine Rolle. Und entsprechend, ich sage immer, ja, es wandelt sich vom Suchergebnis zum Empfehlungsergebnis, in Anführungsstrichen. Ja. Dann das Thema Multi-Touchpoint-Strategien für immersive Brand-Experience. Dann das Thema die neue Sicherheit bei Events. Klingt sicherlich hier im Nachklang der Pandemie-Situation. Trend 7 von der Business-Klasse zum Familienabenteuer. Das musst du ein bisschen erklären. Influencer werden offline, sehr spannend. Roboter als Event-Mitarbeiter und last but not least, Networking vor Inhalt. Finde ich sehr spannend. Erzähl so ein bisschen, steig einfach ein, wo du willst, wie du willst. Was sind so die Hintergründe dieser 10 Trends?
Ja, also ich würde mal sagen, das große Thema ist natürlich immer mehr die Digitalisierung der Offline-Welt. Das ist das, mit dem wir uns eigentlich tagtäglich beschäftigen. Wir sind ja quasi die analogsten von der ganzen Marketingbranche, wenn man so sagen möchte, ja, weil wir sind die, die Live-Erlebnisse bieten, wir sind die, die Marken, die Menschen erlebbar machen, aber trotzdem ist es so, dass wir einfach digitaler werden müssen, ja, weil die Menschen steuern ihr Leben heutzutage mit dem Mobile-Phone. Ja, mit ihrem Smartphone. Das heißt, alles, egal ob die shoppen gehen, ob die sich irgendwo ein Event-Ticket kaufen, ob die sich irgendwo anmelden, ob die Feedback geben, alles dreht sich eigentlich um dieses Gerät. Und wir müssen dementsprechend natürlich auch unsere Events anpassen. Ja? Deshalb müssen wir uns auch intensiv mit dem Thema beschäftigen. Das ist immer ein Thema. Das zweite Thema ist, dass wir brauchen digitale Lösungen, egal ob das jetzt KI gesteuert ist oder was auch immer. Wir müssen es machen, weil das Thema Zeit und Ressourcensparen ein wesentlicher Punkt ist. Das heißt, das Thema Ressourcensparen betrifft ja nicht nur das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit, sondern es passiert ja auch, wir haben viel weniger Ressourcen zur Verfügung. Wir haben weniger Menschen, die arbeiten. Wir haben die Menschen, die arbeiten, arbeiten weniger Stunden. Wir haben weniger Budget zur Verfügung, wir haben weniger Zeit zur Verfügung, es ist von allem weniger vorhanden, aber das Ergebnis muss besser und mehr sein. Das können wir nur schaffen, wenn wir Strategien entwickeln, die, wo uns die Technik dabei unterstützt. Und das ist der Grund auch, warum ich mich so mit Trends und der digitalen Thematiken beschäftige. Man findet mich auch viel öfters bei Online-Marketing-Kongressen als wie bei Event-Kongressen, interessanterweise, weil ich dort mehr lernen kann. Und das ist so ein spannender Zugang, denn ja, viele mich immer fragen, ja, du bist ganzes Jahr, keine Ahnung, irgendwo, wo es um irgendwelche digitalen Trends geht und so weiter. Aber ich lerne das und nehme die Dinge auf und transferiere sie in unsere Branche. Und deshalb sagen sie immer, ja, du bist schon wieder 2 Schritte weiter wie die anderen. Ich würde sagen, ich bin nicht 2 Schritte weiter, sondern ich bin eigentlich nur am Stand, wo man sein sollte. Es ist nur, unsere Branche ist oft 2 Schritte weit hinten. Und das verstehen viele nicht. Ja. So wie ich zum Beispiel, wenn ich jetzt das Thema hernehme, Evententscheidungen aufgrund von Daten. Das ist eigentlich traurig, dass ich das 2024 hineinschreiben muss in einen Trendreport. Weil wenn ich hergehe und sage, in der Online-Marketing-Welt werden seit Jahren Entscheidungen aufgrund von Daten getroffen. Ja, man spielt eine Werbeanzeige aus, schaut sich die Analysen an und diese Anzeige, die am besten funktioniert, in die gebe ich mein Geld hinein. Diese Entscheidung wird aufgrund von Datenanalysen getroffen. Und bei uns ist es halt so, da wird gesagt, ja, schauen wir mal, warten wir mal ab und so weiter. Das heißt, egal ob Wetterdaten, was auch immer, es wird immer auf das Gefühl, na, wird ein Gewitter kommen, ja, nein und so weiter. Und das ist etwas, was sich massiv verändern wird. Ja, wir werden einfach viel mehr Tools zur Verfügung haben, wo das Tool sagt, bitte evakuieren Sie jetzt die Veranstaltungslocation. Und das ist nicht, da wird dann nicht mehr hinterfragt, sondern das ist einfach basiert auf Millionen von Daten, die Erfahrungen schon inbegriffen haben. Und an das müssen wir Eventmanager uns gewöhnen, dass es Daten gibt, die wir einfach umsetzen müssen. Und wie ich auch gesagt habe, zum Beispiel in USA werden Roboter sitzen im Fußballstadion, die nichts anderes machen, wie Daten aufnehmen. Und es gibt irgendwo eine Einsatzzentrale, die treffen Entscheidungen aufgrund von Daten. Und auch in Österreich zum Beispiel, in Oberösterreich das Rote Kreuz, die haben eigene Drohnen. Und diese Drohnen, die fliegen bei den Festivals quasi rund um das Gelände und nehmen permanent Daten auf. Ja, wo bewegen sich die Menschen hin? Wo sind gerade Besucherströme? Wenn zum Beispiel jeder neuralgische Punkt ist digitalisiert, ja, zum Beispiel die Bierbar hat eine Nummer, die Toiletten haben eine Nummer. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Einsatz ist oder so, dann wird das sofort an die Drohnen geschickt. Die Drohnen geben die Informationen und die haben eine hochauflösende Kamera, die auf 800 Meter bis auf das Gesicht zoomen kann. Ja, das heißt, man kann quasi, die Einsatzzentrale leitet die Menschen quasi über die Drohnen dorthin. Und das ist alles Digitalisierung, die uns dabei hilft, dass Veranstaltungen sicherer werden, besser werden und dass Entscheidungen getroffen werden, nicht einfach nur aus dem Bauchgefühl raus.
Ja, das empfinde ich genauso wie du. Und ich finde auch, du hast es richtig formuliert, die Branche neigt tendenziell immer so ein bisschen hinterher zu hinken. Sie hängt halt sehr gerne und predigt immer wieder diese persönliche Begegnung, sei ja dann doch durch nichts zu ersetzen etc. Das ist alles richtig. Wir haben speziell auch mit dem Vertrieb in der Branche zu tun. Also ich sag mal, die Perspektive der Convention-Büros, der Hotels, der Locations. Und die predigen ja schon seit 40 Jahren sämtliche Vertriebsmaßnahmen fokussiert auf das persönliche Gespräch, was ja durchaus wichtig ist. Nur es verschiebt sich meiner Meinung nach immer weiter, weil wir immer mehr feststellen, das besagen auch aktuelle Studien, dass auf dem Weg deines Entscheidungsprozesses, also hin zur Kaufentscheidung, also zum Beispiel auch eben, ob jetzt Österreich oder die Schweiz oder Ungarn als Destination in Frage kommt, das Bedürfnis des persönlichen Gesprächs immer weiter zurückrutscht. Zuvor basiert es auf Recherchen, auf Daten etc. Und ja, und da bringt natürlich die KI jetzt ganz, ganz neue Spielmöglichkeiten mit ein. Und ich sehe das genauso in jeder anderen Kommunikationssystem. Ich habe jahrelang für Publicis, einen großen Werbekonzern, gearbeitet, so als Verantwortlicher für den Eventbereich in Deutschland. Und wenn ich gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen aus anderen Kommunikationsdisziplinen am Tisch saß, hatten die immer so kleine Jaffa-Kisten mit Datenausdrucke vor sich und konnten alles, was sie getan haben, wunderbar belegen. Und ich habe dann immer so aus dem Bauch heraus gesagt, ja, ist doch schön gewesen. Und das Bier war aber auch kühl und der Kunde hat mir das Du angeboten am Ende. Also so ganz unzufrieden war da keiner. Und das reicht eben nicht mehr. Das ist zu wenig. Da muss mehr passieren. Und nicht nur, du hast es gerade angesprochen, das Thema Nachhaltigkeit ist ja auch ein Thema, was, ja, ehrlich gesagt, es wurde eine Zeit lang, also so vor ungefähr 7, 8 Jahren, hat man in Deutschland gerne so gesagt, ach, das übliche Sommerloch-Thema der Maismedien. Ja, jetzt reden Sie mal wieder über Nachhaltigkeit. Es kriegt eine gewisse Ernsthaftigkeit. Wie ist dazu deine Einschätzung? Wie wird es glaubhaft jetzt? Also bricht es jetzt wirklich durch oder ist das wieder nur mehr Schein als Sein?
Also ich glaube, wenn ich ehrlich bin, ist es so, dass es ein schwieriges Thema ist, den Kunden gegenüber. Es ist so, dass die viele reden viel über Nachhaltigkeit, aber sie handeln nicht so. Und das ist das große Problem, ja. Es wird alles aufgehängt, ja, du brauchst ein Label und du musst das zertifizieren lassen. Das ist alles viel zu kompliziert, meiner Meinung nach, ja. Ich glaube, das Entscheidende ist einmal, dass jeder, der in der Branche tätig ist, sich selbst darüber Gedanken machen muss, wie kann ich nachhaltig handeln? Und das beginnt einmal bei uns Agenturen, ja, dass wir für uns selber mal einen Weg finden, wie kann ich energieeffizient sein, wie kann ich nachhaltig arbeiten, indem dass ich vielleicht digitale Lösungen schaffe und, und. Das ist immer das eine Thema. Ja? Das heißt, jeder für sich muss mal bei sich selber anfangen. Ja? Ich kann jetzt nicht immer nur davon ausgehen, der Kunde kommt zu mir und bucht um das teure Geld bei mir einen Green Event. Ja? Sondern das tägliche Handeln muss eigentlich green sein. Für jede Agentur, die da in irgendeiner Weise was zum Tun hat. Das heißt, es sollte eigentlich normal sein, dass ich einen Lieferanten wie einen Caterer regional bestelle und nicht sage, mein Caterer in Österreich ist der oder mein Caterer in Deutschland ist der. Das ist ein Unterschied, ob ich in München ein Event habe oder in Hamburg. Dann brauche ich nicht, wenn ich in München ein Event habe, dann muss ich nicht mit meinem Haus- und Hof-Caterer aus Hamburg zusammenarbeiten, sondern ich arbeite mit dem regional zusammen. Das alleine ist für mich schon viel mehr green, als wie irgendein Label zu bekommen, wo 100.000 Formulare ausgefüllt wurden. Sondern es ist einfach logischer Hausverstand heruntergebrochen auf tägliches Tun. Das ist immer das eine. Das zweite ist, wir merken einfach, dass das Thema Green zwar jeder haben möchte und jeder möchte in seiner Presseaussendung drüber reden, aber das wirkliche Tun und zu sagen, ja, mir ist es egal, ob der Event jetzt teurer ist und mir ist es egal, ob wir jetzt die Extrameile gehen, ich möchte das unbedingt haben, das passiert leider nur in der Theorie. In der Praxis passiert es leider noch immer viel zu wenig. Es wird mehr, aber es passiert noch immer viel zu wenig. Also das ist jetzt nicht so, dass das so wie, das müssen wir unbedingt machen. Aber es wird immer mehr zu einem Thema und ich glaube, es ist einfach so, dass viele Konzerne, große Unternehmen, die haben einfach eine Charta für sich, was passieren muss und die müssen einfach gewisse Kennzahlen einhalten, weil es ist einfach Entscheidungen getroffen wurden und das ist auch gut so und deshalb merken wir halt auch bei großen Unternehmen, dass die einfach gewisse Richtlinien schon haben, die eingehalten werden müssen und das wird auch wirklich mehr.
Sehe ich genauso, es trifft sich auch oder es deckt sich auch mit einer Erfahrung, die ich kürzlich mit einem Sales-Direktor einer Hotelkette hatte, der klar sagte, der eigentliche Treiber in Sachen Nachhaltigkeit ist das ganze Thema Geschäftsreisen und Bettenverkauf an Konzerne, denn die haben mittlerweile derartige Nachhaltigkeitsagenten, die wollen wissen, wie viel Strom verbraucht unsere Glühbirne in der Tiefgarage. Und danach wird entschieden, inwieweit sich Verträge verlängern oder nicht. Das ist ein richtiger Treiber. Ein anderes Thema Nachhaltigkeit, ich sehe es ähnlich und manchmal muss ich ein bisschen schmunzeln. Ich finde es auch mal bei unseren Branchenmessen sehr spannend, ja, weil das Thema Nachhaltigkeit wird ja da jährlich immer riesig plakativ rausgehauen. Und im Kern basieren dann aber diese Veranstaltungen grundsätzlich auf sogenannte Hosted-Buyer-Programme. Das heißt, aus der ganzen Welt werden Veranstaltungsplanerinnen und Planer eingeflogen. Wenn die nicht ohne Hosted-Buyer-Programm, würden diese Messen wahrscheinlich gar nicht mehr funktionieren, weil die bilden durchaus den Großteil, wenn wir mal über die großen Branchenmessen reden. Finde ich dann ehrlich gesagt so ein bisschen kirre. Ja, auf der einen Seite wedelt man mit der grünen Fahne und auf der anderen Seite bucht man Tausende von Flüge, damit man irgendwie den Forderungen seiner Aussteller in irgendeiner Weise gerecht wird. Ja. Und ja, die Branche hat sich daran ja auch gewöhnt. Ich weiß nicht, ob sie bereit wäre, in Eigenregie zu solchen Sachen anzureißen, wie es zum Beispiel bei der ITB durchaus der Fall ist. Ja, also ITB Berlin, Leisure-Bereich, Tourismus-Leisure-Bereich, also so ein bisschen Pendant zum Mais. Da ist es ja in der Tat so, da gibt es kein Hosted-Buyer-Programm, da muss auch ein Tagesticket kaufen, da muss auch sehen, wie der nach Berlin kommt, es muss buchen etc. Ihr habt ein anderes Thema angesprochen, was ich finde, was da so ein bisschen reinspielt, auch das Thema so diese Pop-Up-Geschichte. Also die Sache, wo man sagt, die Marke kommt im Grunde zum Kunden und nicht umgekehrt. Hatten wir ja auch schon mal vor einigen Jahren, da war plötzlich so ein Roadshow-Thema ganz groß. Einige großen Konzerne gingen etwas weg von den Messen oder haben ihre Stände kleiner gemacht und sind eher selber losgelaufen. Was sind da so eure Erfahrungen, auch aus der Praxis? Ist Pop-Up, ist das ein Thema? Also so Brandstores?
Ja, also generell merken wir, dass das Unternehmen das Problem haben, dass die Menschen nicht mehr so einfach zu bewegen sind. Ja, das heißt, wenn ich sage, ja, ich mache jetzt Beispiel ein Open Day, ein Open House, ja, dann muss der Kunde ja von irgendwo dorthin fahren. Und das ist halt für viele schon eine Hürde, weil die Menschen entscheiden oft von heute auf morgen, was sie machen. Ja, wenn das Wetter schön ist, mache ich was anderes, wie wenn es nicht so schön ist. Das heißt, Unternehmen haben immer mehr den Wunsch zu sagen, hey, gehen wir einfach dahin, wo die Menschen sind. Ja, und wenn ich sage, okay, ich möchte einfach eine kaufkräftige Zielgruppe ansprechen und die sind im Winter in Kitzbühel, in St. Anton, in St. Moritz auf der Piste, dann gehe ich einfach dorthin, weil dort sind die Menschen schon. Die sind in einem guten Mut, eine Woche lang. Die sind bereit, Geld auszugeben, weil wenn jemand in Kitzbühel im Fünf-Sterne-Hotel eine Woche zu viert ist, dann gibt er schon mal 20.000 Euro aus, dann ist er noch bereit, nochmal 10.000 auszugeben. Das heißt, immer mehr Firmen suchen quasi Orte, wo die Zielgruppe schon vordefiniert ist, sich aus, sagen, ich mache dort ein Pop-up, ich gehe da her und mache eine Special Brand Experience, wo die Menschen meine Marke erleben können, gebe denen einen Special Code und die können das dann direkt bestellen und wenn sie vom Urlaub zu Hause sind, haben sie das Produkt schon zu Hause liegen oder ähnlich. Auf der anderen Seite merkt man auch, dass natürlich durch die Digitalisierung des Shoppings auch ganz neue Wege entstehen, wie Marken sich präsentieren. Ja, zum Beispiel chinesische Autohersteller, die machen nicht so wie deutsche Autohersteller in jedem zweiten Ort irgendwo ein Autohaus, sondern die machen einfach Auto-Pop-Ups, die stellen die Autos dorthin, wo die Menschen sind und wenn du das Auto kaufen willst, kriegst du einen QR-Code, kaufst das Ganze online, wird jetzt eine Woche später geliefert und das Auto steht bei dir zu Hause. Das heißt, durch das Shopping-Verhalten verändert sich auch quasi das Verhalten, wie Marken sich erlebbar machen und wie sie den Kunden das präsentieren. Also nicht mehr so, es gibt eine Autopräsentation, wo die ganze Welt hingehen muss, sondern es gibt 200 Autopräsentationen, die kleiner sind, exklusiver sind, die den Menschen das ausprobieren lassen können. Und das passt auch gut mit dem Punkt zusammen, wenn wir vielleicht vorspringen zum Thema mit den Influencern. Weil das ist genau der Punkt, die Influencer, warum gibt es Influencer? Influencer gibt es deshalb, weil sie erzählen eine Geschichte, die vielen Menschen gefällt. Ja, das heißt, die bauen eine extreme Followerschaft, extreme Loyalität auf. Und das ist natürlich genau das, was für Marken interessant ist. Ja, weil jeder Influencer hat eine ganz spezielle Zielgruppe. So, wenn diese Zielgruppe zu meiner Marke passt, dann ist natürlich der viel bessere Weg, ich gehe her und mache mit diesem Influencer spezielle Events. Und das ist auch so, das passt mit diesen Pop-Ups zusammen, dass ich hergehe und sage, hey, schau, machen wir mit dir als Influencer einen richtigen, coolen Personal Brand Experience, dass die Menschen dich treffen, die können die Marke miterleben, wir können exklusive Touren machen, bis hin zu eigenen Masterminds, wo es um gemeinsame Produktentwicklung für die Zukunft geht und. Und da entstehen einfach auch ganz neue Veranstaltungen. Also wir sehen das einfach gerade das Thema Micro-Events, Masterminds, wo Produktentwicklungen auf einem ganz neuen Level passieren. Das ist etwas, was mit in Kombination mit den Influencern, Pop-Ups, eine neue Produktsparte eigentlich geworden ist.
Und was ausschließlich, was du gerade aufgezählt hast, letztendlich auf datenbasierten Entscheidungen geschieht. Weil die sind die Grundlage, wo treffe ich die Zielgruppe, welche Influencer kommen überhaupt in Frage für mein Brand, ja. Und damit auch, vielleicht abschließend nochmal zum Trend, den ich auch sehr spannend finde, weil er gerade auch sehr, ich sag mal, breit und oberflächlich von vielen Convention-Büros gespielt wird, nämlich Bleisure. Also von der Business-Klasse hin zum Familienabenteuer. Also diese Verknüpfung von, ich habe jetzt hier so mein Geschäftsevent und ich hänge dann irgendwo noch diese Freizeit dran, weil ich in der Destination bin. Das habt ihr auch als Trend aufgegriffen.
Genau. Also eigentlich ist das auch dieser Trend Nummer 7 von der Business-Klasse zum Familienabenteuer. Das passt auch wieder gut zusammen mit dem Punkt 10, nämlich Networking vor Inhalt. Weil es ist so, ich kann heute ja Informationstransfer relativ einfach digital machen. Ja, also wenn ich jetzt hernehme, so wie in Wien ist der Ärztekongress, der Radiologenkongress mit 27.000 Teilnehmern, die Informationen, die da geshared werden, ganz ehrlich, da brauche ich nicht nach Wien fliegen von der ganzen Welt. Das könnte man viel, viel einfacher gestalten, dass dieser Wissenstransfer passiert. So, es geht aber bei solchen Business-Events ja nicht nur um den Wissenstransfer, sondern es geht ja vor allem auch um den Netzwerktransfer und das ganze Thema, meine soziale Kompetenz, meine ganzen methodischen Kompetenzen, alle diese Fähigkeiten, die kann ich nur in persönlichen Gesprächen austauschen, weil das kann ich nicht alles schulen. Und jetzt ist es halt so, dass quasi gerade so Kongresse, Meetings und so weiter, die müssen einfach anders aufgebaut sein. Die müssen einfach den Bonus haben, dass quasi das Netzwerken im Vordergrund steht. Ja? Das heißt, ich bin ein absoluter Fan davon, dass eine Keynote-Speak 5 bis 10 Minuten dauert und die Leute lieber 50 Minuten über die Keynote-Speak diskutieren lässt und sich austauschen lässt, was denkst du darüber, als wie wenn ich da eine Stunde lang einen Vortrag nach den anderen habe und die Menschen fahren nach Hause und haben mit keinem einzigen gesprochen. Und wenn ich jetzt zu dem Thema Familienabenteuer gehe, die Problematik ist ja, dass wir Geschäftsmenschen ja wenig Zeit zu Hause mit der Familie verbringen. Jetzt ist es so, dass gerade wenn ich jetzt Reisen unternehme, wo es um Weiterbildung geht und so weiter, dann ja, ergeben sich da immer mehr Möglichkeiten, dass die Frau sagt zum Beispiel, ja, ich fahre auch mit, weil ich kann eh vom Homeoffice aus, ich kann eh vom Laptop aus arbeiten. Ja, ja, was machen wir mit den Kindern? Ja, die könnten wir mitnehmen. So, und so entstehen immer mehr Events, die eigentlich eine Vermischung sind von dem, was wir eigentlich täglich im Business auch haben, weil unser Business ist ja auch mittlerweile eine Vermischung zwischen, ich bin gerade zu Hause, der Installateur kommt, dann arbeite ich, habe ich wieder ein Online-Meeting, dann hole ich schnell die Kinder von der Schule ab, die kriegen was zum Essen, dann habe ich wieder 3 Meetings, dann mache ich irgendwo alleine im Keller die Arbeit und arbeite an einem Konzept. Das heißt, das ist alles viel mehr vermischt und genauso ist es auch bei den Business-Trips, dass ich das alles ein bisschen mehr vermischt, das Ganze. Das bedeutet, für die, die Kongresse und Incentives planen oder auch wir machen viel so Masterminds für irgendwelche großen Keynote-Speaker, ja, die haben einfach die ganze Familie mit. Und da haben die einen ein Vormittagsprogramm und parallel dazu passiert halt ein eigenes Programm, wo die Familie vielleicht gerade irgendwie was die Kinder gefällt, macht. Und diese Kombination, die ist sehr, sehr spannend und die wird auch immer mehr und das hat natürlich Auswirkungen auf die gesamte Event- und Reisebranche meiner Meinung nach.
Unterstreiche ich deine Meinung? Trend 10, Networking vor Inhalt. Ich greife mal dein Beispiel mit Wien und dem Kongress auf, was du vorhin erwähnt hast. Und ich möchte es aus einer ganz anderen Perspektive betrachten, zu der ich auch kürzlich publiziert habe. Letztendlich ist es halt auch so, dass eben auch Online-Events oder auch Hybrid-Events nun mal kein Wiener Schnitzel in Wien verkaufen. Und diese Dinge sind nun mal wichtig für die Wirtschaft. Stichwort Umwegkredite, Stichwort erhöhte Steuereinnahmen, die benötigt werden, um eben Kindergärten, Krankenhäuser etc. auch letztendlich und andere Leistungen natürlich über den Steuersäckel, wie wir in Deutschland sagen, zu finanzieren. Es hat eine gewisse Wichtigkeit, dass es eben wirtschaftlich Veranstaltungen vor Ort gibt. Und ich teile diesen Trend hundertprozentig. Networking vor Inhalt, das Thema wird wichtig. Ich finde, man muss es jetzt nicht so hoch aufhängen, wie es zum Teil passiert. Einige tun ja gerade so, als wenn man gerade das Thema, man trifft sich auf Events, gerade neu erfunden hätte, noch nie auf die Idee gekommen ist, dass man gemeinsam sich treffen kann, um miteinander zu reden. Also das ist ja nun wirklich nicht ganz neu. Aber es ist eben der richtige Weg und auch die richtige Kombination, wie ich finde, von On- und Offline.
Ja. Lieber. Es ist ja auch so, dass, ganz kurz noch, es ist ja auch so, dass ja quasi die virtuellen Veranstaltungen, also die Online-Events, die werden ja noch immer mehr. Ja, weil natürlich dieser Wissenstransfer, man draufgekommen ist, ich kann das nicht einmal im Jahr machen, sondern ich kann das jede Woche machen. Und dadurch hat sich das alles verändert. Das ist genauso, wie ich sage, eine Messe findet nicht einmal im Jahr statt, sondern die findet jeden Tag statt. Und man beschäftigt sich mit den Ausstellern, mit denen, und ich nütze einfach die verschiedensten Touchpoints, egal ob digital oder physisch, und verknüpft das alles miteinander. Und ja, das ist auch das Berühmte, wie ich es nenne, die Brand Experience, dass ich quasi die Marke über das ganze Jahr über auf allen verschiedenen Touchpoints in irgendeiner Weise immer wieder erlebe.
Genauso erlebe ich das auch. So finde ich oder handle ich das auch mit unserer Marke, mit MySport. Es ist genauso spannend, es ist genauso zu tun. 365 Tage, 24/7 sozusagen auch zu performen. Ob nur mit Podcast, ob mit ergänzenden Videoreportagen, Webinaren, Aufzeichnungen, was immer man da alles machen kann. Und natürlich dann eben die tatsächliche Begegnung. Lieber Thomas, an der Stelle sage ich erstmal herzlichen Dank. Das waren, wie ich fand, fantastische Einblicke in euer aktuelles Trendpapier 2024. Ich sage an der Stelle danke und moin moin aus Hamburg runter in das wunderschöne Österreich und sage Servus.
Servus, danke schön, lieber Peter.
So, ihr Lieben, das war eine weitere MySport-Podcast-Folge. Wir haben gesprochen mit dem Thomas, dem Tom Kenyari von Cash, the Brand Experience Company in Österreich. Wie ich fand, ein sehr inspirierender und informativer Podcast-Plausch. Und ich hoffe natürlich, dass auch ihr eure Freude, Inspiration und sorgfältigen Informationen aus diesem Podcast ziehen könnt. Wie immer freuen wir uns natürlich über euer Feedback, vielleicht eine Bewertung in eurer Lieblings-Podcast-App. Und an der Stelle sage ich herzlichen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis bald, auf Wiedersehen, au revoir, euer MySport Peter.